Der Journalismus hat diese Woche wieder bewiesen, wozu er in der Lage ist. Eine große Recherche ist erfolgreich zu ihrem Abschluss gekommen. Und ich muss sagen, ich habe das vor 2-3 Jahren auch schon mal versucht zu recherchieren. Ich bin kläglich gescheitert. Aber jetzt gibt es endlich die Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich der Designer von dem Logo, das auf den allermeisten Dönerpapieren zu sehen ist? Die ARD hat es jetzt tatsächlich rausgefunden. Das macht mich wirklich ein bisschen stolz.
Es geht in der Folge aber natürlich nicht nur um das Logo auf der Dönertüte. Keine Angst.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Julika Kott. Diese Woche sprechen wir unter anderem über eine Schule in Hessen, bei der antisemitische und diskriminierende Abi-Mottos vorgeschlagen wurden. Das ordnen wir natürlich für euch ein. Außerdem machen wir einen kleinen Deep Dive zum P. Diddy-Prozess. Wer hat da diese Woche ausgesagt? Was wurde gesagt und wie geht's da weiter?
Und bevor wir reinstarten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja vor ein paar Wochen oder Monaten sogar aufgerufen, dass neue Hosts gesucht werden. Tatsächlich wird dieser ganze Podcast einen kleinen Relaunch bekommen. Also es gibt weiterhin freitags die Zusammenfassung der News der Woche, aber das wird dann ein bisschen anders klingen. Es gibt das Ganze dann auch als Videopodcast und es wird neue Hosts geben. Und deswegen sagen wir euch das jetzt schon mal, auch wenn es noch nicht die letzte Folge ist.
Genau, weil für mich ist es nämlich jetzt die letzte Folge. Also verabschiede ich mich quasi jetzt mit dieser Folge. Nächste Woche sind Mia und Leo nochmal am Start und ab Juni gibt es dann das neue Konzept. Wir wollten es euch jetzt einfach mal sagen, damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, dass sich da in den nächsten Wochen ein bisschen was ändert.
Genau, und diese Woche bleibt aber alles so, wie es ist. Und wir starten in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Ja, Leo hat es ja vorhin ein bisschen angeteasert. Auf Platz 1 der Tagesschau-Posts geht es um das Lieblingsgericht der Deutschen, und zwar den Döner. Beziehungsweise es geht um das Logo, das es auf den Dönertüten gibt. Das mit diesem Mann mit der Kochmütze und so einem Schnurrbart, der hinter dem Dönerspieß steht und so rot gezeichnet. Das Logo hat ja inzwischen so einen Kultstatus und es gibt es auch auf T-Shirts etc. etc. Naja, jedenfalls wusste man nie, wo das herkommt, also wer das gezeichnet hat. Und jetzt aber schon, der ARD-Podcast Döner Papers, der hat sich dahinter geklemmt, 3 Jahre recherchiert und erzählt jetzt die Geschichte von dem pensionierten Grafiker Mehmet Unay. Also wenn ihr euch die Story dahinter anhören wollt, dann verlinken wir euch auf jeden Fall den Podcast in den Shownotes.
Ich habe dazu wirklich mal recherchiert. Wir haben das vor 3 Jahren oder so haben wir einen Insta-Post dazu gemacht. Und da war tatsächlich der Stand noch, dass es niemand weiß. Und die FAZ hatte dazu auch einen Artikel, dass da irgendein Reporter von denen das auch schon mal versucht hat rauszufinden und gescheitert ist. Dann gab es vor ein paar Wochen auch noch mal einen Insta-Post dazu. Da hatte nämlich ein YouTuber das auch versucht rauszufinden. Und der ist zumindest so weit gekommen, dass er das Grafikdesign dazu gefunden hat oder so, aber die Person nicht. Und jetzt hat die ARD die Person auch noch gefunden.
Also richtig crazy.
Es hat wirklich viele Journalisten irgendwie beschäftigt. Und es ist auch am Ende irgendwie eine schöne Geschichte, weil dieser Typ Mehmet Unay auch selber dieses Logo nicht hat schützen lassen. Und es ist irgendwie so ein bisschen ein Ehrenmann-Move. Auf Platz 2 ist eine Studie, die traditionelle ostafrikanische Kost mit westlicher Ernährung vergleicht. Das ist eine Studie, die kommt von einem Forscherteam vom Kilimanjaro Christian Medical University College in Tansania. Und da haben 77 Männer eben aus Tansania mitgemacht. Eine Gruppe, die sich sonst traditionell ostafrikanisch ernährt hat, hat für 2 Wochen auf eine westliche Ernährung umgeswitcht und eine zweite Gruppe genau andersrum. Also hat eigentlich westlich sich ernährt und hat dann traditionell ostafrikanisch gegessen. Und das Ergebnis, die ostafrikanische Kost soll gesundheitliche Vorteile haben. Sie ist nämlich besonders reich an Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten. Laut den ForscherInnen hat sie ähnlich positive Effekte wie die japanische und die mediterrane Küche. Und ja, in den Kommentaren wird viel diskutiert, vor allem darüber, wie denn jetzt diese standard westliche Ernährung wirklich genau aussehen soll und was damit überhaupt gemeint ist, weil auf dem westlichen Speiseplan der Studie so Sachen standen wie Würstchen, Weißbrot, Marmelade, Keks und Pfannkuchen. Und ich fühle mich da absolut gesehen in meiner Ernährung. Aber viele fühlen sich eben auf den Fuß getreten und sagen, dass sie ja wohl auch Gemüse essen würden. Andere sagen, für das Ergebnis hätten sie keine Studie gebraucht und man solle einfach im Supermarkt den Einkaufswagen der anderen gucken. Und ja, also es hat viele Leute bewegt und es ist tatsächlich die zweiterfolgreichste News bei der Tagesschau. Das ist crazy.
Auf Platz 3 geht es um eine ziemlich verrückte Geschichte. Und zwar geht es um einen Gefängnisausbruch in den USA in New Orleans. Da sind insgesamt 10 Männer ausgebrochen. Und wie die das gemacht haben, die haben es dann einfach geschafft, Schiebetür aus der Führung zu lösen, in der Zelle die Toilette aus der Wand gerissen und sind da einfach durch das Loch durch, das das hinterlassen hat. Und es gibt auch Fotos von dem Loch. Die haben darüber so gekritzelte Botschaften hinterlassen und geschrieben, too easy, lol. Ja, und in den Kommis fühlen sich echt sehr viele Leute an Prison Break erinnert. Aber die Behörden sagen jetzt, ohne Hilfe von außen wäre das gar nicht möglich gewesen. Es wird jetzt überprüft, ob Beamte geholfen haben. Ein Mitarbeiter von dem Gefängnis ist inzwischen festgenommen worden. Es ist auch die Rede von zu geringen Sicherheitsvorkehrungen und einer Überlastung des Personals. Von den 10 Männern wurden schon ein paar wieder gefasst. Andere sind wohl noch auf freiem Fuß und die werden als gefährlich eingestuft und sollen womöglich auch bewaffnet sein. Laut den Behörden sind die teilweise wegen schwerer Gewalttaten angeklagt und es läuft auch noch eine Großfahndung.
Der Eurovision Song Contest hat es nur auf Platz 4 der Tagesschau-Post geschafft. Das wundert mich ja sehr, weil Österreich hat gewonnen und damit ein Land, wo wahrscheinlich auch viele die Tagesschau abonniert haben, würde ich mal schätzen. Und deswegen hätte das doch höher landen müssen. Aber okay, es ist Platz 4 geworden. Wie gesagt, Österreich hat gewonnen. Damit habe ich zumindest halb richtig vorhergesagt. Ich dachte, im Public Vote, also im Televoting, überholt Schweden am Ende noch. Aber so gut hat Schweden gar nicht abgeschnitten mit ihrer Saunanummer. Österreich hat auf jeden Fall mit dem Sänger JJ Peach gewonnen, mit dem Song Wasted Love. JJ ist selber 24 und hat eine Opernsängerausbildung. Also der war safe einer der besten Sänger in diesem Event. Aber und Tinna, die sind ja für Deutschland mit dem Song Baller angetreten. Der ist auf Platz 15 gelandet, also klassisches Mittelfeld. Es gilt jetzt so als kein Win für Stefan Raab, weil er ja vorher gesagt hat, die werden auf jeden Fall Erster und sonst würde er ja gar nicht antreten und so. Deswegen habe ich jetzt so richtig viele Artikel gelesen, dass er gescheitert ist und so. Und ich check das irgendwie, aber ich meine, Mittelfeld ist jetzt erstmal auch ganz cool. Und ich war ja tatsächlich am Freitag Nachmittag bin ich ja noch schnell nach Basel gefahren und war dann bis Sonntag da. Und da war wirklich so die Stimmung von den ganzen Leuten auch international, dass Deutschland endlich mal wieder einen coolen Song geschickt hat. So. Und der lief dann auch da auf diesen Partys relativ häufig und so. Und das passiert in den letzten Jahren, ist das nicht so oft passiert, dass Leute wirklich so dieses Gefühl hatten, ey, da ist ein cooler Song dabei. Klar, es ist jetzt nicht der Gewinner-Song, so, aber es ist halt trotzdem ein guter Song, den man sich gut anhören kann. Und deswegen, also für mich ist es jetzt kein Scheitern gewesen, wo man irgendwie 1000 Artikel schreiben muss, wie schlecht es da gelaufen ist und so. Und am Ende muss man auch sagen, die Quote war halt extrem gut. Sowohl auf Europa gesehen, steigt die Quote gerade von diesem Event immer jedes Jahr ein bisschen an. Und auch Deutschland hatte eine sehr viel höhere Quote als in den letzten Jahren, was ich schon auch auf Stefan Raab zurückführen würde, ehrlich gesagt. Und auf TikTok, weil TikTok, glaube ich, TikTok und ESC verstehen sich sehr gut, habe ich das Gefühl. Ja.
Vor 2 Wochen haben die HSV-Männer und die HSV-Frauen beide gleichzeitig den Schritt in die erste Bundesliga geschafft. Sowas gab es noch nie. Und diese Woche gab es jetzt in der Hamburger Innenstadt eine fette Party dazu. Und ja, ich sag mal so, auf Instagram hat es sehr viele Leute bewegt. Die Kommentarspalte unter dem Tagesschau-Post, die ist voll mit Glückwünschen und Herzen in den HSV-Farben. Aber man muss auch echt sagen, die Bilder dazu sind echt auch krass. Da waren über 80.000 Fans am Montag in der Hamburger Innenstadt und die haben da gefeiert. Und das ist wirklich zu einer krassen Partymeile geworden. Und die SpielerInnen, die haben sich dann auch noch vom Rathausbalkon aus bejubeln lassen. Und die beiden Teams sind dann auch noch mit so einem Doppeldeckerbus unterwegs gewesen und haben so eine kleine Tour durch Hamburg gemacht. Ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball und deswegen haben wir uns das mal erklären lassen von Freundinnen, die sich da besser auskennen, was da so besonders dran ist. Also dieser Aufstieg, der wird jetzt gerade deshalb so krass gefeiert, weil die HSV-Männer, die waren bis 2018 noch nie abgestiegen. Also die waren seit der Gründung der Bundesliga 1963 immer in der ersten Liga. Aber bis auf die letzten 7 Jahre, deswegen kehren die quasi gerade zurück und deswegen wird das so gefeiert. Und bei den Frauen ist es eben so ein richtig steiler Weg nach oben. Das Team ist erst vor 2 Jahren aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga aufgestiegen und spielt dann halt ab jetzt in der ersten.
Das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die anderen News.
Diese Woche hat eine Schule in Gießen in Hessen ziemlich Schlagzeilen gemacht, weil unter den Vorschlägen für Abi-Mottos für den Abi-Jahrgang 2026 waren nämlich auch antisemitische, rassistische und diskriminierende Sprüche dabei. Aber das fast noch krassere ist, eins dieser super problematischen Vorschläge hat auch tatsächlich die meisten Stimmen bekommen. Und zwar ein Motto, das auf die NSDAP und Bücherverbrennungen anspielt. Aber das wiederholen wir hier natürlich jetzt nicht.
Als das aufgefallen ist, soll das Abi-Komitee direkt die Online-Abstimmung gestoppt und das auch bei der Schulleitung gemeldet haben. Die Schule, die hat sich dann sehr schnell von diesen Mottos distanziert und auch betont, dass Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung eigentlich keinen Platz bei ihnen haben würden. Und auch der Jahrgang selbst hat sich mit einer Stellungnahme auf Instagram gemeldet und sich ganz klar von diesen Vorschlägen distanziert. Die erklären da auch, wie es überhaupt dazu gekommen sein soll. Und zwar war der Link zum Online-Portal, wo man diese Vorschläge einreichen konnte und wo man dann auch abstimmen konnte, eigentlich nur für die SchülerInnen aus dem Abi-Komitee gedacht. Aber dieser Link, der soll dann quasi geleakt und immer weiter verbreitet worden sein. Außerdem konnte man anscheinend auch mehrmals hintereinander abstimmen, was natürlich auch nicht so clever ist.
Der Jahrgang, der geht jetzt davon aus, dass wenige Einzelpersonen diese Nazi-Mottos vorgeschlagen hätten und die meisten Leute aus ihrem Jahrgang nicht daran beteiligt gewesen seien. Die Schülersprecherin der Schule, die ist 17 und die hat dem Spiegel ein Interview gegeben und da sagt sie über ihre Stufe, das ist jetzt ein Zitat, wenn eine größere Gruppe rechtsextreme oder antisemitische Einstellungen hätte, das hätten wir doch bemerkt. Auch die Schulleitung vermutet, dass die Abstimmung manipuliert wurde und das eine gezielte Aktion war.
Wie viele Leute tatsächlich hinter diesen Parolen stecken und ob der Grund eine rechtsextreme Gesinnung ist oder die Beteiligten einfach provozieren wollten, das kann man nicht sagen. So oder so ermittelt jetzt die Polizei wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung und auch die Staatsanwaltschaft Gießen will überprüfen, ob der Fall strafrechtlich relevant ist.
Man muss aber sagen, wenn man so ein bisschen rauszoomt, dass dieser Vorfall an der Schule in Gießen jetzt keine Ausnahme ist. Weil rechtsextreme Äußerungen oder Taten an Schulen, die nehmen deutschlandweit zu. Für Hessen hat zum Beispiel die Wochenzeitung Die Zeit mal konkrete Zahlen abgefragt und rausgefunden, dass es zwischen 2023 und 2024 mehr als viermal so viele geworden sind. Das sind dann zum Beispiel Dinge wie das Zeigen vom Hitlergruß, Morddrohungen gegen MitschülerInnen mit Migrationsgeschichte oder volksverhetzende Memes. Auch Studien zu politischen Einstellungen zeigen, dass junge Menschen offener gegenüber rechtsextremen Positionen sind und dass rechtsextreme Parolen und Zeichen einfach gesamtgesellschaftlich normaler werden. Und das zeigt sich dann halt eben auch in der Schule. Aber das Kultusministerium in Hessen, das sagt zum Beispiel auch, dass die Schulen einfach mehr sensibilisiert wurden und auch deshalb mehr melden.
Krasse Aussage, dass rechtsextreme Parolen und Zeichen normaler werden, aber sie werden halt verbreiteter. Und irgendwie passt dazu dann auch eine andere Meldung, die am Mittwoch rumging. Da gab es nämlich mehrere Razzien in der rechtsextremen Szene. Und das Ding ist, die Leute, die da festgenommen wurden, die sind wirklich extremst jung, also zwischen 14 und 18 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder oder Unterstützer der rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung Letzte Verteidigungswelle zu sein, so heißt die. Die gilt als eine der radikalsten rechtsextremistischen Jugendgruppen und zwei von den Personen sollen für den Brandanschlag auf ein Kulturhaus in Brandenburg letztes Jahr im Oktober verantwortlich sein und zwei Mitglieder aus Thüringen sollen einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft verübt haben. Ihr Ziel sei es dabei gewesen, durch Gewalttaten gegen Migranten und politische Gegner das demokratische System Deutschlands zum Zusammenbrechen zu bringen. Also das ist wirklich crazy, was da gerade abgeht, so auch in der Jugendkultur, in Teilen der Jugendkultur.
Ja, voll. Aber man muss natürlich auch sagen, dass einfach insgesamt rechtsmotivierte Straftaten extrem zunehmen. Das haben diese Woche auch die neuen Zahlen vom Innenministerium gezeigt. Und in letzter Zeit hört man halt einfach auch immer wieder von so krass jungen rechtsextremen Gruppen, die sich offenbar auch einfach immer weiter radikalisieren und die ja, wie du es gerade gesagt hast, einfach mit Brandanschlägen und so vor Gewalt einfach auch nicht zurückschrecken. Und dadurch, dass sie halt auch auf Social Media unterwegs sind, können die viel niedrigschwelliger, viel einfacher weitere Leute anwerben.
Ja, ich habe zu dem Thema jetzt auch diese Woche natürlich relativ viele Interviews und Analysen und so gelesen, weil ich es schon wirklich einfach ein unfassbar wichtiges Thema finde. Und ja, was da so die Botschaft immer ist, ist, dass diese rechtsextremen und gewaltbereiten Gruppen einfach immer offener agieren. Auch, also das sind nicht irgendwelche geheimen Telegram-Gruppen oder so, sondern das sind ganz oft einfach offene Instagram-Seiten, wo Leute mit dazukommen, die natürlich, also oder auch Seiten, die bei TikTok halt sehr offen ihre Botschaften verbreiten und Leute anwerben und deswegen da so einen gewissen Coolness-Status für manche SchülerInnen eben bekommen. Und in manchen Schulen scheint es auch schon so zu sein, dass eben diese rechtsextremen SchülerInnen die ganze Schulkultur prägen. Also so, dass da andere SchülerInnen gar nicht gegen ankommen und auch teilweise die Lehrer irgendwie machtlos sind, nichts machen können. Und deswegen, ja, finde ich ein Thema, was man, glaube ich, gesellschaftlich nochmal viel stärker beleuchten muss und wo man, glaube ich, wirklich einfach starken Journalismus braucht, der das Ganze mal ein bisschen noch offener macht. Weil man kriegt es schon so mit, man sieht diese Forschung, die es dazu gibt und auch immer mal wieder, wie jetzt in dem Fall, wird es dann an die Öffentlichkeit getragen. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich mal noch mehr als Gesellschaft drüber reden, wie man eben
auf jeden Fall
mit Rechtsextremismus in der Kultur, also im Mainstream quasi umgeht.
Ja, voll. Und deswegen ist es ja eigentlich krass wichtig, wenn sowas passiert wie mit diesem Abi-Motto, dass sich einfach die Leute da klar dagegen stellen, damit halt einfach solche Sachen, so rassistische und diskriminierende Parolen einfach nicht ohne Konsequenzen mal einfach so rausgehauen werden, weil das ist kein Joke. So.
In New York läuft ja gerade der Prozess von Rapper P. Diddy, aka Sean Combs. Wir haben ja vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen und auch dieses Mal gilt, es geht unter anderem um sexualisierte Gewalt und wenn ihr euch das nicht anhören wollt, dann springt einfach weiter. Die Timecodes findet ihr wie immer in den Shownotes.
Genau, und in den ersten 2 Prozesswochen sind ziemlich heftige Details ans Licht gekommen. Da haben nämlich mehrere Menschen vor Gericht ausgesagt und unter anderem seine Ex-Freundin Cassie Ventura. Sie sagt, P. Diddy hätte sie jahrelang kontrolliert und gezwungen, bei sogenannten Freak-Offs mitzumachen. So hat P. Diddy seine mehrtägigen Sexpartys genannt, mit männlichen Escorts und bei denen Cassie unter Drogeneinfluss gestanden haben soll. Und bei diesem Missbrauchsprozess soll jetzt halt unter anderem geklärt werden, ob das alles einvernehmlich war. Es haben aber auch andere Zeuginnen ausgesagt, die berichten von Drogen, von Gewalt und von Einschüchterungen.
Jo, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man das alles bis aufs kleinste Detail in mehrere Millionen Artikeln durchlesen, Videos angucken, online diskutieren und so weiter. Wir dachten uns, wir fassen das alles mal zusammen und haben dafür Aida Bakrianejad eingeladen. Sie ist Kulturjournalistin und beschäftigt sich schon seit Jahren mit MeToo in der Musikbranche. Deswegen ist sie die beste Ansprechpartnerin dafür. Hi Aida.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo.
Ja, danke, dass du da bist. Kannst du uns vielleicht erstmal einen kleinen Recap geben über die ersten 2 Prozesswochen?
Ja, ich glaube, das Zentrale ist das, was ihr schon erwähnt habt, dass Cassie ausgesagt hat, 4 Tage lang. Das ist sehr lange. Und es haben dann auch noch Mitarbeiter ausgesagt, die ehemalige beste Freundin von Cassie, deren Mutter, also ganz viele Leute. Aber ganz zentral war eben Cassies Aussage, die sowas wie eine Kronzeugin ist.
Welchen Eindruck hat denn Cassie vor Gericht gemacht?
Sie ist hochschwanger und ich glaube, deswegen hat sie auch direkt als Erste ausgesagt, weil befürchtet wurde, dass sie später vielleicht nicht in der Lage sein würde, auszusagen aufgrund gesundheitlicher Umstände, der Schwangerschaft etc., was ja sehr telling war. Sie ist jetzt in einer gesunden Beziehung, glücklich, bekommt ein Kind und sie wirkte sehr gefasst auf ihre Art, aber sie hat sehr brutale Sachen geschildert. Sie hat geschildert, wie sie als sehr junge Frau lange zusammen war mit einem wesentlich älteren Mann und wie sie sich da unter Druck gefühlt hat und sehr viel mitgemacht hat, weil sie das Gefühl hatte, sie muss für diese Beziehung diese Dinge mitmachen.
Also es gibt ja total viele Prozesse, wo es um MeToo gibt und die kriegen ja auch oft sehr viel Aufmerksamkeit. Also jetzt zum Beispiel in dem Fall, also mein TikTok, mein YouTube, mein Insta, die sind gerade komplett voll mit irgendwelchen heftigen Details und einfach auch Aussagen vom Gericht und Einschätzungen etc. und so. Wie nimmst du das denn wahr gerade, wie da gerade auf Social Media drüber gesprochen wird in dem Fall?
Ja, super heftig auf jeden Fall. Und ich versuche es ehrlich gesagt so ein bisschen zu umschiffen, weil ich so ein bisschen ein gebranntes Kind bin nach dem Gerichtsverfahren, was natürlich für eine völlig andere Situation war, zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Und da fand ich, hat Social Media eine echt unrühmliche Rolle gespielt. Und auch vor dem Prozess zu Diddy gab es schon wahnsinnig viel Social Media Content dazu. Und vieles davon ist von den super monströsen Fakten und realen Vorwürfen, die es gegen Diddy gab, noch abgerückt in ganz andere Sphären und hat sich so in Verschwörungsideologie entwickelt. Und das finde ich super problematisch und versuche deswegen nicht allzu tief einzutauchen in die Social-Media-Diskurse, weil der Fall an sich ist schon monströs genug. Und ich finde es interessant, dass es Menschen teilweise nicht zu reichen scheint und es dann halt nochmal weitergedreht wird. Aber klar, ich habe da auch ein Auge drauf und finde es interessant, wie sehr das Thema ist. Aber ich wundere mich auch nicht drüber. Und es ist ja genauso ein riesiges Thema für so klassische Medien, in Anführungszeichen. Die Washington Post berichtet, der CNN hat ganz viele KorrespondentInnen da beim Verfahren. Ich glaube, die Zeit hat aus Deutschland jemanden hingeschickt. Ich arbeite mit einer Kollegin an einem Format darüber. Also auch Oldschool-Medien interessieren sich sehr stark für dieses Verfahren. Da ist es nicht verwunderlich, dass es auch alle anderen beschäftigt und so ein Social-Media-Thema ist.
Ja, du hast gerade schon Johnny Depp angesprochen. Das finde ich spannend, weil wenn man sich so die Beiträge dazu reinzieht, also wir haben in der Redaktion da ganz schön viel drüber gesprochen und wir hatten irgendwie so das Gefühl, dass das relativ klar ist, dass der jetzt verurteilt wird. Aber wir sind natürlich keine Expertinnen für so US-Recht oder so, aber das war so ein Gefühl, das wir da rausgenommen haben. Und das war ja zum Beispiel bei Johnny Depp da ganz anders. Da haben ja ihm richtig viele Leute, haben ihn ja supportet und einfach übelst darauf gehofft, dass er nicht verurteilt wird. Also man kann ihn natürlich jetzt nicht so total zu 100% vergleichen, diese zwei Prozesse, aber inwiefern siehst du da vielleicht nochmal einen Unterschied zu dem Prozess jetzt Johnny Depp und P. Diddy?
Also sie sind sich insofern ähnlich, als dass das zwei Celebrity in Anführungszeichen Prozesse sind, die irgendwie auch popkulturell geführt werden. Sie werden in Gerichtssälen geführt, aber eben auch in der Popkultur und im Diskurs. Aber davon abgesehen gibt es nicht so viele Gemeinsamkeiten, weil der Johnny Depp Amber Heard Gerichtsprozess, das war ein Zivilverfahren. Er hat sie angeklagt. Sie hat ihn nicht angeklagt. Sie ist nicht zur Polizei gegangen, obwohl sie ihm Gewalt vorgeworfen hat, Partnerschaftsgewalt vorgeworfen hat. Aber das war ein Zivilverfahren, was er angestrengt hat gegen sie. Und das, was wir jetzt bei P. Diddy, Sean Combs, Brother Love, wie auch immer, welchen seiner Künstlernamen man auch immer verwenden will, was wir bei ihm sehen, das ist ein Strafverfahren. Da klagt der Staat gegen eine Person in einem Strafverfahren. Ich bin auch keine Juristin, aber dass das ein sehr großer Unterschied ist, das weiß ich, auch wenn das, glaube ich, im Diskurs gar nicht so rüberkommt. Und trotzdem würde ich sagen, es ist noch gar nicht gesagt, ob er verklagt wird, auch wenn die Beweislast erdrückend scheint und seit Jahren Gerüchte umgingen, obwohl wir alle Videos gesehen haben, wie er Cassie verprügelt hat in der Öffentlichkeit, kann es trotzdem vorkommen, dass er davon kommt, weil er sagt, das ist mein Privatvergnügen gewesen. Und so ist ja auch die Verteidigung. Die Verteidigung hat teilweise gesagt, ja, wir wissen, das sind irgendwie weirde Sexpraktiken, die dieser Mann mag, aber kinky zu sein, also ich fasse jetzt ganz blöd zusammen, kinky zu sein ist an sich keine Straftat. Und ja, er ist irgendwie ein brutaler Mann, aber er hat sich dafür entschuldigt und die Anklage ist so ein bisschen auch ein Risiko, was, glaube ich, die Staatsanwaltschaft da in New York eingeht, weil sie ihn unter anderem anklagt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Also so ungefähr würden wir es, glaube ich, ins Deutsche übersetzen. Und ob das klappt und ob man ihm so etwas vorwerfen kann und ob das Gericht und vor allem in den USA gibt es Geschworene, also normale Menschen, die mitentscheiden vor Gericht, ob die da mitgehen, das kann man noch gar nicht sagen, finde ich.
Man muss, glaube ich, wahrscheinlich auch nochmal sagen, dass natürlich die Unschuldsvermutung gilt, genau, bis es halt ein Urteil gibt. Wann kommt denn das Urteil? Was passiert denn da jetzt noch?
Ja, auf jeden Fall gilt die Unschuldsvermutung noch. Es gibt halt Videos, die gesehen wurden, aber genauso, es kann einfach sein, dass vor Gericht festgestellt wird, ja, dass es einfach deviante Sexualpraktiken sind, die nicht jedem gefallen müssen, aber kann man jemandem nicht vorwerfen. Wie das Verfahren weitergeht, puh, das kann man schwer voraussagen, glaube ich. Es wurden ja, glaube ich, 6 oder 8 Wochen im Vorfeld festgelegt, die das Verfahren dauern sollte. Es kann aber sein, dass es sich verlängert. Das System in den USA funktioniert anders als bei uns. Und es kann durchaus noch sein, dass noch andere Zeugen kommen. Im Vorfeld, alle haben ja auch sehr doll auf die Auswahl der Geschworenen geschaut, weil da konnte man so ein bisschen ableiten, oh, wer könnte denn beim Verfahren noch kommen? Und da wurden so ein paar sehr, sehr prominente Namen auch genannt. Der Schauspieler Michael B. Jordan, der gerade auch im Kino ist mit Blood and Sinners, oder diverse andere Schauspieler, Künstler und so weiter. Es kann sein, dass die aufgerufen werden als ZeugInnen, aber es kann auch sein, dass das einfach nur der Name irgendwie erwähnt wurde. Und es kann auch sein, dass noch ganz andere große Namen auftauchen werden. Aber ja, das müssen wir ein bisschen abwarten und schauen, wie es sich entwickelt.
Die Kulturjournalistin Aida Bakrenejad, vielen Dank.
Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Und wenn ihr von dem Thema gar nicht genug kriegen könnt. Unsere Kollegin Gisem von Beyond Gossip hat sich mit dem Fall auch nochmal richtig intensiv auseinandergesetzt, den komplett auseinandergenommen und sortiert, was eigentlich die Fakten sind, was nur TikTok-Gerüchte. Und das Ganze gibt es in einem YouTube-Video, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Wir schauen jetzt nochmal auf die humanitäre Lage in Gaza. Die hat sich in den letzten Tagen und Wochen ja nochmal extrem verschärft. Seit dem letzten Wochenende hat Israel eine neue Offensive gestartet und das hat auch wieder zu weiteren zivilen Opfern geführt. Mindestens 82 Menschen sind zum Beispiel am Mittwoch bei Luftangriffen gestorben. Außerdem ist auch ein Lagerhaus getroffen worden, das eigentlich eine Unterkunft für Vertriebene war. Auch da gibt es weitere Tote. Laut der NGO Ärzte ohne Grenzen gibt es keine Orte, wo die Menschen in Gaza aktuell noch hinfliehen können.
Genau, und außerdem hat Israel 2,5 Monate die Hilfslieferungen nach Gaza blockiert und deswegen ist auch der Hunger wirklich sehr extrem. Seit dieser Woche erlaubt Israel aber wieder Hilfslieferungen nach Gaza. Aber da muss man halt sagen, das ist für die NGOs wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es wurden einfach nur einzelne LKWs mit Essen reingelassen und da sind halt einfach 2 Millionen Menschen, die auf das Essen warten. Das ist natürlich viel zu wenig und das Wenige, was es über die Grenze nach Gaza schafft, das kam dann erst so Donnerstag, Freitag so wirklich bei der Bevölkerung an. Also das hat ein paar Tage gedauert, bis die das jetzt wirklich ausgeben konnten.
Voll. Und laut der UN, das muss man sich auch mal klar machen, das ist nicht so ein bisschen Hunger oder so, sondern 100% der Bevölkerung in Gaza leidet unter Mangelernährung und also die krisenhaft ist. Es gibt irgendwie so eine Skala von 1 bis 5 und Krise ist quasi 3, 4 ist dann Katastrophe, da sind die meisten drin. Aber alle sind halt in diesem mindestens krisenhaften Status, was die Ernährungsversorgung angeht. Und das ist ja krass einfach, mal abgesehen von allem anderen, was da passiert.
Ja,
und als Reaktion auf diese ganze aktuelle Situation und auch das Vorgehen Israels wächst gerade der internationale Druck. Großbritannien, Frankreich und Kanada haben tatsächlich jetzt mit konkreten Maßnahmen gedroht. Und auch die EU insgesamt prüft gerade ihre Handelsbeziehungen zu Israel wegen der Situation in Gaza. Insgesamt haben sich mittlerweile 23 Staaten einem Aufruf angeschlossen, der sagt, Israel soll ungehindert humanitäre Hilfe nach Gaza lassen. Da ist auch Deutschland tatsächlich mit dabei. Und dann gibt es noch die Meldung, im Westjordanland hat die israelische Armee auf eine offizielle diplomatische Delegation geschossen, die da unterwegs war. Die IDF, die spricht von Warnschüssen. Das hat die diplomatischen Spannungen jetzt auch nochmal weiter verschärft.
Wir haben nochmal bei Jan-Christoph Kitzler nachgefragt. Er ist Korrespondent für die ARD in Tel Aviv. Und wir haben ihn gefragt, wie die israelische Regierung auf diesen internationalen Druck reagiert und was die Situation der Menschen in Gaza mit der Bevölkerung in Israel macht.
Also tatsächlich hat es in den letzten Tagen wachsenden Druck gegeben aus der EU, aus Kanada, Frankreich, Großbritannien. Aber entscheidend war wahrscheinlich der Druck aus den USA. Der hat dazu geführt, dass Israel tatsächlich jetzt wieder angefangen hat, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu lassen. Es sind wenige Lkw, die Verteilung ist noch nicht klar. Bisher kommt noch nicht genug bei der Zivilbevölkerung an, die man über 11 Wochen lang ohne jegliche Hilfslieferungen gelassen hat. Da mussten die von den Vorräten leben. Es gibt Hungertote in Gaza. Die medizinische Versorgung ist eine Katastrophe. Aber jetzt jetzt kommen endlich erste Hilfslieferungen rein. Ob das mehr wird, ist schwer zu sagen. Benjamin Netanyahu, der israelische Regierungschef, hat gesagt, es soll nur das notwendige Minimum in den Gazastreifen kommen. Und man will offenbar den Druck hochhalten. Auch die Angriffe aus der Luft und das Vorrücken der Bodentruppen gehen weiter. Es gibt jeden Tag Dutzende Tote in Gaza. In Israel selbst ist keine Mehrheit der Bevölkerung für den Krieg. Viele Leute sagen zwar, es ist richtig, dass die Hamas weiter bekämpft wird, aber wenn man sie fragt, ob man den Krieg beenden soll, damit die Geiseln freikommen, die noch immer im Gazastreifen verschleppt sind, 58 Geiseln, davon vielleicht 20 noch am Leben, dann sind viele dafür, den Krieg zu beenden. Tatsächlich hält sich aber das Mitgefühl der meisten Menschen in Israel für die humanitäre Lage im Gazastreifen in engen Grenzen. Da wird ziemlich viel ausgeblendet von dem, was dort passiert. Die israelischen Medien zeigen auch kaum Bilder vom Leid und von der Zerstörung im Gazastreifen.
Der Premierminister Benjamin Netanyahu, der hält aber an seinem Plan fest und hat nochmal bekräftigt, dass der gesamte Gazastreifen bis zum Ende des Krieges unter israelischer Kontrolle stehen wird. Und dazu muss man sagen, das gesamte Vorgehen von Israel im Gazastreifen, das wird jetzt völkerrechtlich echt sehr kritisiert.
Und wir schauen auch nochmal ganz kurz in die USA. Da gab es am Mittwochabend nämlich einen ziemlich krassen Anschlag, der womöglich auch mit dem Gaza-Krieg zusammenhängt. Deswegen an dieser Stelle. In Washington DC hat ein Mann nämlich zwei MitarbeiterInnen der israelischen Botschaft erschossen. Die kamen gerade von einer Veranstaltung und wurden direkt aus der Nähe eben erschossen. Der Täter soll bei seiner Verhaftung Free Palestine gerufen haben. Die Ermittlungen, die laufen noch, aber das zeigt halt auch nochmal, wie sehr die Gewalt im Nahen Osten internationale Wellen schlägt und die Reaktion, dass man Menschen mit Verbindung nach Israel erschießt, ist ganz bestimmt nicht die richtige. Nee. Am letzten Wochenende wurde gleich in drei Ländern in Europa gewählt, und zwar in Polen, in Portugal und in Rumänien. Und wir dachten uns, wir fassen das Ganze mal kurz mit einem kleinen Überblick zusammen.
Genau, wir fangen mal mit Polen an. Da war die erste Runde der Präsidentschaftswahlen. Und ich sag mal so, diese Präsidentschaftswahlen, die sind ziemlich wichtig für die Zukunft vom Land, weil sich danach nämlich auch entscheiden könnte, ob Polen jetzt eher proeuropäisch sein wird oder doch wieder konservativer und nationalistischer. Die meisten Stimmen hat da erstmal der aktuelle Bürgermeister von Warschau, Rafał Strakowski, bekommen. Aber wirklich nur super knapp, nämlich mit 31%. Der steht politisch eher so in der Mitte und ist proeuropäisch. Sein stärkster Konkurrent, der hat nicht mal 2% weniger, also 29,5%. Und das ist Karol Nawrocki von der PiS-Partei, also die rechtskonservative Partei. Die ist zum Beispiel kritisch gegenüber der EU. Und das ist auch die Partei, die vor ein paar Jahren das Recht auf Abtreibung so krass eingeschränkt hat in Polen.
Ja, um zu checken, wie wichtig diese Wahlen sind, muss man sich, glaube ich, auch erstmal klar machen, welche Rolle der Präsident in Polen hat. Das ist nämlich nicht wie in Deutschland, wo der Bundespräsident zwar formal irgendwie an der Spitze des Staates steht, aber eigentlich in der Tagespolitik jetzt nicht so wahnsinnig viel entscheiden kann. In Polen hat er tatsächlich ein Vetorecht und kann so die Arbeit von der ganzen Regierung blockieren, wenn er das will. Und das ist auch genau das, was aktuell passiert. Gerade regiert ja Donald Tusk als Ministerpräsident mit Andrzej Duda als Präsident. Und Tusk, der kommt eben aus dem liberalen Lager, Duda eben von der Peace-Partei. Und ja, Andrzej Duda blockiert die Reformen, die Tusk eigentlich angehen will, sodass die aktuelle Regierung fast arbeitsunfähig ist.
Weil die beiden Kandidaten, also Nawrocki und Strakowski, die meisten Stimmen haben, gehen die jetzt in die Stichwahl am 1. Juni, also in der Woche. Und da heißt es dann, the winner takes it all. Bis dahin werden sie sich wahrscheinlich auch noch mal mehr um die Stimmen derjenigen bemühen, die für die anderen KandidatInnen gestimmt hatten. Und da macht es auch noch mal Sinn zu gucken, wer sonst noch viele Stimmen bekommen hat. Das sind nämlich zwei Kandidaten von ganz rechts außen. Beide sind immer wieder zum Beispiel mit krass antisemitischen Äußerungen und auch Gewalttaten aufgefallen. Und die haben zusammen über 20% geholt. Und deren WählerInnen, die könnten jetzt bei der Stichwahl in einer Woche entscheiden, wie es in Polen weitergeht.
So viel zu Polen. Wir gehen weiter ins nächste Land, und zwar dann gehen wir ein ganzes Stück weiter nach Osten, nach Rumänien. Da hat sich am Wochenende auch richtig deutlich was bewegt. Nicu Jordan hat die Präsidentschaftswahl nämlich gewonnen, und der ist bisher Bürgermeister von Bukarest gewesen und ist jetzt eben mit einer knappen Mehrheit Präsident geworden. Und das haben
relativ wenige Leute erwartet. Also tatsächlich war er nicht in der Pole Position in den Umfragen. Die Präsidentschaftswahlen in Rumänien, die waren insgesamt ja mega wild. Im November, da wurde schon mal ein neuer Präsident gewählt. Und die Wahl, die wurde dann aber als ungültig erklärt, weil es eben den Verdacht gab, dass einer der Kandidaten aus dem Ausland, also aus Russland, unterstützt wurde. Das Ganze war jetzt also eine Wiederholungswahl und beim ersten Wahlgang vor ein paar Wochen stand tatsächlich noch sein Gegner, der rechtsextreme George Simion, vorne. Aber das Blatt, das hat sich jetzt nochmal gedreht, unter anderem auch, weil deutlich mehr Leute als sonst wählen gegangen sind und wahrscheinlich verhindern wollten, dass Simion an die Macht kommt. Und deswegen ist jetzt eben der liberalere Kandidat geworden.
Genau, und dieser neue Präsident, der Dan, der steht insgesamt für einen ziemlich europafreundlichen Kurs und er hat auch angekündigt, dass er sich gegen Korruption einsetzen will. Viele freuen sich jetzt auf jeden Fall, dass ausgerechnet jetzt jemand so pro-europäisches auch mal wieder gewinnt, weil es ja insgesamt in Europa so ist, dass in letzter Zeit in vielen Ländern eher so rechte Regierungen an die Macht gekommen sind, die dann eher so nationalistisch sind und migrationsfeindlich und sich dann halt auch einfach von der EU so insgesamt eher abgrenzen.
Und damit kommen wir zu Portugal. Da gab es am Wochenende auch Wahlen, nämlich die vorgezogenen Parlamentswahlen. Und die hat da das Mitte-Rechtsbündnis um Luis Montenegro gewonnen. Der hat die Mehrheit aber deutlich verfehlt und wird jetzt wahrscheinlich eine Minderheitsregierung bilden. Und das wird in Portugal jetzt nicht unbedingt für mehr Stabilität sorgen, schätzen viele.
Nee, genau. Und die braucht das Land tatsächlich gerade wirklich ganz dringend. Das waren jetzt nämlich die dritten Parlamentswahlen innerhalb von 3 Jahren. Die ehemalige Regierung von Montenegro, die wurde erst vor ein paar Monaten gestürzt, weil ihm das Parlament das Vertrauen entzogen hat. Und er musste dann die Vertrauensfrage stellen. Also das kennen wir ja noch aus der deutschen Geschichte aus den letzten 6 Monaten, also von Olaf Scholz letztes Jahr.
Bei den Wahlen in Portugal, da ist auf jeden Fall noch spannend zu schauen, wie die anderen Parteien abgeschnitten haben. Lange war Portugal nämlich eins der Länder, von dem man immer wieder gesagt hat, da gäbe es keinen Rechtsruck, weil da rechtspopulistische Parteien nie so krass abgeschnitten haben wie in vielen anderen Ländern in Europa. Aber das hat sich in den letzten Jahren doch dann auch ziemlich verändert, weil die rechtspopulistische Chega-Partei, die hat fast 3-mal so viele Stimmen wie bei der letzten Wahl bekommen. Und gleichzeitig kann man aber auch festhalten, dass die Sozialistische Partei abgestürzt ist. Die ist bisher eigentlich sehr beliebt gewesen. Und insgesamt hat die politische Mitte also auf jeden Fall ziemlich verloren bei dieser Wahl. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann kaufen Leute mehr Lippenstifte und auch mehr Maxi-Röcke. Die sind dann wohl ein Ding. Das hört man zumindest immer wieder. Und bei TikTok, da gibt es ganz viele Videos zu diesem Thema. Sie nennen sich die Recession Indicators, also Dinge, an denen man erkennt, dass gerade Rezession ist.
If we're going into a recession, the least we can do is get a little slutty. Popularity of Maxi-Skirts is up 393%. Shorter hemlines mean that everybody's a little bit more carefree and not as concerned. Popularity of lipstick is up 108%. Every time that we've gone into a recession, lipstick purchases have increased while other things go down.
Okay, Lippenstifte und Maxi-Röcke, das ist notiert. Es wird aber noch wilder, also dass Ed Sheeran und Lady Gaga gerade wieder neue Musik rausbringen und damit erfolgreich sind, das ist wohl auch ein Recession-Indicator. Und auch, dass Coca-Cola wieder Namen auf seine Flaschen schreibt. Auch das soll ein Recession-Indicator sein. Also es wird wild.
Genau, aber viele von diesen Internetbeispielen, die beziehen sich darauf, dass jetzt einfach gerade wieder Dinge cool werden, die Mitte der 2000er schon cool waren, also zur Zeit der Weltwirtschaftskrise 2008. Und die sollen jetzt eben ein Zeichen dafür sein, dass wir wieder in eine wirtschaftliche Krise reinschlittern, beziehungsweise halt schon mittendrin sind. Aber wir haben uns dann halt gefragt, ist das jetzt alles nur ein TikTok-Bullshit und Pseudo-Zusammenhänge oder ist an solchen Wirtschaftstheorien wirklich was dran? Das klären wir mit jemandem, der deutlich mehr Ahnung hat von Wirtschaft als wir beide zusammen. Und zwar mit Jakob Arnold von unserem Wirtschaftsformat Was kostet die Welt? Hi Jakob.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Hi.
Okay, ich glaube, bevor wir da tiefer reingehen, müssen wir einmal ganz kurz klären, was ist denn eigentlich eine Recession, beziehungsweise was ist eine Rezession denn genau?
Ja, also die Wirtschaft läuft ja immer wellenförmig ab, seit es sie gibt. Und also es läuft mal wie geschmiert und dann ist die Wirtschaft auch mal wieder in einer Abwärtsspirale. Und eine Rezession ist eben genau, wenn es nach unten geht, wenn wir in so einer Abwärtsspirale sind. Und dafür schaust du dir die Wirtschaftsleistung an. Und sobald die 2 Quartale in Folge nach unten geht, also ein halbes Jahr lang, dann beginnen die Ökonomen von einer Rezession zu sprechen.
So gut habe ich es noch nie verstanden. Danke.
Dann lass jetzt mal auf diese Recession Indicators gucken. Also das sind ja kulturelle Dinge, die eine Rezession anzeigen sollen. Und da ist eben dieser Hemline-Index, der besagt, je länger Röcke werden, desto schlechter geht es der Wirtschaft. Oder der Lipstick-Index, der sagt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann werden mehr Lippenstifte gekauft, weil die ein Luxusgut sind, das man sich aber auch mit weniger Geld in der Tasche noch leisten kann. Wie ist denn das wirklich? Also wie gut eignen sich solche Indizes wirklich, um Prognosen über die Wirtschaftslage zu treffen?
Also ich wäre da vorsichtig. Ich meine, bei Großbanken, da arbeiten extrem gut bezahlte Analysten, die abschätzen sollen, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Und wenn man einfach bloß schauen müsste, ja, wie viele Lippenstifte werden denn jetzt gekauft? Oder auf die Straße schaut und analysiert, wie lang die Röcke der Frauen sind. Und dann weiß man alles, was es über die Wirtschaft zu wissen gibt. Dann könnten die sich ja auch diese extrem teuren Analysten sparen. Aber ja, mal Spaß beiseite, es ist ohnehin sehr schwierig, auch für die besten Wirtschaftsinstitute die wirtschaftliche Entwicklung zu prognostizieren. Weil, um jetzt in dem Bild zu bleiben, du kannst die Lippenstiftverkäufe so lückenlos analysieren, wie du willst. Wenn dann sowas wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg dazwischen kommt, dann ist die ganze Prognose hinfällig.
Also ist es wirklich einfach, dass da gar nichts dran ist? Weil es gibt doch irgendwelche Schaubilder auch, wo man es genau sieht, dass irgendwie da tatsächlich mal mehr Lippenstifte verkauft wurden. Auch jetzt gerade werden wohl mehr Lippenstifte verkauft. Ich glaube sogar während der Corona-Pandemie habe ich von diesem Lipstick-Index das erste Mal gehört, weil dann plötzlich auch die Leute angefangen haben, wie wild, neben Klopapier auch Lippenstifte zu kaufen, weil sie das ja auch zu Hause noch anziehen können, also auftragen können.
Also ich.
Und ist da so gar nichts dran?
Und es das Einzige ist, was man in so Videocalls sieht. So Klamotten weniger, aber dafür halt Lippenstift. Das ist ein klassischer Move, wenn man viele Calls hat.
Ja, bei Männern sind es ja auch die Unterhosen, die da eine Rolle spielen. Ich weiß gerade nicht, wie da der Zusammenhang nochmal war. Das ist dann eben nicht Videocall-relevant.
Das stimmt.
Also bei den
weiß man nie.
Hofft man. Bei den Lippenstiften habe ich es mir auch mal angeschaut. Die sind 2024 in Deutschland im Verkauf deutlich nach oben gegangen, also über 10%, also ein kleines bisschen über 10%. Und wir haben ja jetzt, hier droht ja wieder eine Rezession. Die Wirtschaftsweisen haben ja auch gerade die Konjunkturprognose wieder nach unten korrigiert, also auch für das nächste Jahr. Wir haben ja jetzt schon seit 2023 in Deutschland eine Rezession. Deswegen vielleicht so ein bisschen, was ist schon dran? Beim Lippenstift-Index habe ich aber auch beim Economist gesehen, diesem Wirtschaftsmagazin. Die haben sich das mal genauer angeschaut und die zeigen auch, ja, es gibt immer mal wieder Jahre, wo diese Korrelation besteht. Aber die Lippenstiftverkäufe konnten nicht immer vorhersagen, ob eine Rezession eintritt. Also ich würde sagen, es kann immer mal diese Korrelation geben. Also die Wirtschaft geht nach unten und man sieht, Lippenstiftverkäufe gehen nach oben. Und dann denkt man, ja, es ist ja eine klare Verbindung hier. Aber wenn dann das nächste Mal die Wirtschaft nach unten geht und die Lippenstiftverkäufe sind davon unberührt, dann interessiert es halt niemanden.
Mhm. Ja, also sind einfach zwei Sachen, die unabhängig voneinander vielleicht zyklisch laufen und dann zufällig gleichzeitig mal ein High haben oder ein Low haben, aber das nicht unbedingt zusammenhängen muss.
Ja, also vielleicht ist es auch nicht komplett unabhängig voneinander. Also vielleicht gibt es diesen Zusammenhang, ganz unplausibel ist er ja nicht, dass man sagt, ja, wenn ich mir schon gar keinen Luxus leisten kann, dann doch wenigstens den Lippenstift. Also möglicherweise ganz unplausibel finde ich es nicht. Aber ja, die Wissenschaftler haben nicht einen vollkommen klaren Zusammenhang gefunden.
Wenn sowas ähnliches, wurde ja auch bei der Dubai-Schokolade letztes Jahr gesagt, dass es halt so ultra teure Schokolade, also auch ein klares Luxusgut ist, aber eben auch nicht so teuer wie eine Handtasche oder so, sondern es kann sich theoretisch jeder leisten, aber es ist halt unverhältnismäßig teuer. Und das auch so diesen Luxustrieb irgendwie, dieses Bedürfnis nach, ich will mir mal was leisten, auch geschafft hat, obwohl wir gerade eher in einer Zeit leben, wo Leute durch Inflation und so weiter sich nicht wahnsinnig viel leisten können.
Obwohl man natürlich im Gegenteil auch argumentieren könnte, also wenn man sich sogar Dubai-Schokolade leisten kann, dann kann es uns wirtschaftlich so schlecht nicht gehen.
Ja, aber Psychologie ist auch ein Ding.
Ja, Psychologie ist schwer zu erklären, ebenso schwer wie die Wirtschaft.
Leute, lasst uns mal ein bisschen zurückkommen zu unserem tatsächlichen Thema. Das sind ja jetzt alles so ein bisschen funny gemeinte, humoristische, vermeintlichen Recession Indicators. Aber es gibt ja auch zum Beispiel ernstere Beispiele. Also auf TikTok habe ich auch Leute gesehen, die zum Beispiel sagen, dass das Clubsterben zum Beispiel auch ein Recession Indicator ist, weil eben die Leute immer weniger Geld haben, um clubben und auszugehen und etc. Sind das tatsächlich auch weitere Anzeichen für so eine Rezession oder wird da einfach nur so alles an sozialen und kulturellen Phänomenen für so ein Meme in den Topf geworfen, deiner Meinung nach?
Also möglicherweise können Leute, also zum Beispiel jetzt fürs in den Club gehen, dann weniger Geld ausgeben, weil sie vielleicht gerade ihren Job verloren haben. Das kann schon auf der individuellen Ebene sein. Aber auch da würde ich jetzt wieder sagen, zum Beispiel Thema, wenn du jetzt Clubsterben als Beispiel gibst, da bin ich jetzt kein Spezialist für, aber ich glaube, das wird ja schon länger besprochen. Und das war ja vielleicht auch schon vor 10 Jahren ein Thema. Und da hat ja Rezession hier gar keine Rolle gespielt. Stimmt, also da würde ich wieder so sagen, jetzt, wenn die Wirtschaft schlecht steht, dann denkt man, oh, das Clubsterben liegt daran. Aber wenn es eigentlich der Wirtschaft gut geht, dann zieht niemand diese Verbindung. Und vielleicht hat dieses Phänomen Clubsterben also eigentlich einen anderen Hintergrund.
Okay, also das waren ja auch eher so Memes, die vielleicht hauptsächlich aus den USA oder aus England kam. Aber diese Woche kam irgendwie passend dazu diese Studie Jugend in Deutschland raus. Und die hat dann ja auch gezeigt, dass viele junge Menschen in Deutschland wirklich wirtschaftlich unter Dauerstress stehen, aber irgendwie trotzdem optimistisch bleiben. Also vielleicht wollen wir lieber drüber lachen, als drüber zu weinen. Auf jeden Fall danke dir, Jakob, für deine Einschätzung.
Vielen Dank, gerne.
Danke dir.
Das war Jakob Arnold von unserem Format Was kostet die Welt, das wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und jetzt drehen wir nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News.
Nächste Woche wird der Langenscheid Verlag wieder anfangen, das Jugendwort des Jahres zu suchen. Und der Influencer Levi Pennell hat ja letztes Jahr schon damit angefangen, einfach eine Alternativveranstaltung ins Leben zu rufen. Er sucht nämlich das Boomerwort des Jahres, die engere Auswahl, die ist jetzt bekannt. Und die hat auch tatsächlich wieder Jens Riewer von der Tagesschau für Levi vorgelesen.
Baujahr, Rechner, Schabernack, mein lieber Herr Gesangsverein, Firlefanz und Trick 17.
Die Abstimmung geht nur noch bis heute, also bis zum Freitagabend. Wenn ihr die Folge sehr schnell durchgehört habt, dann könnt ihr jetzt tatsächlich noch abstimmen. Aber der Gewinner, der wird dann irgendwann nächste Woche bekannt gegeben. Letztes Jahr hat übrigens das Wort Sportsfreund gewonnen.
Welcher ist dein Favorit dieses Jahr?
Ich glaube Baujahr.
Ich auch! Baujahr oder Rechner?
Baujahr muss ja als Geburtsjahr, muss man erklären, dass es darum geht. Und ich finde aber, ich weiß nicht, bei Jugendwort ist ja das Lustige, dass sich da die Sprache stark verändert. Bei Boomerwort habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man das jedes Jahr machen kann, weil es ändert sich ja nicht.
Vielleicht holt dann die Oma nochmal ein geiles Boomerwort raus, das man davor noch nicht gehört hatte. Frauenbilder in der Werbung werden immer diverser. Ja klar, okay, ein bisschen langsam, aber immerhin tut sich da was. Das haben Forschende von der HTW Berlin festgestellt. Und dafür haben die sich 360 Fernsehwerbespots angeguckt, die alle aus den letzten 8 Jahren kommen. Und da haben sie halt eben festgestellt, 2016 gab es halt einfach noch viel mehr Frauen in der Werbung, die so einem klassischen Schönheitsideal entsprochen haben. Also dünn und lange Haare und helle Haut und so. Damals haben 73% der Frauen in der Werbung noch so ausgesehen und heute sind es nur noch 58%. Und wenn es in der Werbung zum Beispiel um Banken oder Ähnliches gegangen ist, dann wurden die Frauen auch öfter als Expertinnen gezeigt oder im Job. Im Vergleich zu 2016 waren zum Beispiel noch doppelt so viele Frauen als Ehefrauen oder Partnerinnen zu sehen wie jetzt 2024. Aber ganz durch sind wir natürlich noch nicht. Wenn zum Beispiel Kosmetik verkauft werden soll, dann dominieren weiter so sexistische Bilder. Und Frauen über 45 Jahren, die kommen eigentlich kaum noch vor.
Und zum Schluss gibt's noch eine Nachricht aus der EU, aus Brüssel. Da gibt's nämlich eine Petition gegen sogenannte Konversionstherapien. Und diese Petition, die ist auf EU-Ebene jetzt erfolgreich gewesen. Mehr als 1 Million Menschen haben nämlich unterzeichnet. Und damit liegt das Thema jetzt beim EU-Parlament. Konversionstherapien, wer das noch nie gehört hat, das sind so Scheintherapien, bei denen versucht wird, die sexuelle Orientierung oder Identität von Menschen zu verändern. Also zum Beispiel, schwule Männer sollen hetero gemacht werden oder ja, lesbische Frauen eben hetero oder auch Transpersonen sollen überzeugt werden, dass sie ihr biologisches Geschlecht doch annehmen sollen. Wissenschaftlich ist es längst klar, das funktioniert nicht und kann im Gegenteil schlimme psychische Schäden anrichten. In Deutschland sind diese Therapien für unter 18-Jährige auch schon seit 2020 verboten. Da gibt es aber auch Ausnahmen und bei Erwachsenen sind die nur dann verboten, wenn halt klar ist, dass sie unter Druck gesetzt worden sind. Das kritisieren tatsächlich einige Menschenrechtsorganisationen, weil es aus deren Sicht nicht ausreichen würde. Dass das Thema jetzt EU-weit diskutiert wird, gilt auf jeden Fall als großer Schritt für die Queer-Community, weil so ein Verbot natürlich viele queere Menschen in allen Mitgliedstaaten besser schützen könnte.
Und zum Abschluss gucken wir, wie immer, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Wenn ihr nicht wollt, dass Meta eure Daten auf Insta für KI-Training nutzt, habt ihr noch bis Montag, also bis zum 26. Mai Zeit, um dem in euren Einstellungen zu widersprechen. So Anleitungen dazu, die findet ihr ganz viel im Internet.
Außerdem ist nächste Woche mal wieder ein Feiertag. Endlich mal wieder. Und zwar ist Christi Himmelfahrt am Donnerstag. Laut Bibel soll Jesus an dem Tag in den Himmel aufgestiegen sein. Er soll zu dem Heiligen Vater gekommen sein. Und das ist dann auch der Grund, warum viele den wichtigen Part irgendwie markiert haben, nämlich das Vater. Und deswegen wird es bei vielen eher als Vatertag gefeiert. Oder mittlerweile auch als Männertag in general. Und man wird wahrscheinlich je nach Region viele Bollerwagen sehen mit ein bisschen Alkohol drin.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen.
Ja, und dann haben wir es ja vorhin schon angekündigt, nächste Woche ist dann die letzte Folge von Leo und von mir. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal Tschüss und es hat mich sehr gefreut, diesen Podcast hier zu moderieren mit dir auch zusammen mit Leo und mit Magda und mit mir. Vielleicht hören wir dir auch nächste Woche nochmal alle zusammen und genau, ich würde mal sagen.
Du bist nächste Woche dann auch nochmal kurz dabei, oder?
Genau, vielleicht hört ihr nochmal meine Stimme.
Bestimmt. Ja, war auf jeden Fall mega nice, mit dir zusammen zu moderieren und wir hören uns alle nächste Woche nochmal.
Genau, aber das war's jetzt erstmal mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie ihr die Folge findet. Und danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Mein Name ist Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist mal wieder besonders süß. Es ist der rote Panda. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben. Immer
so. Nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
los,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppig-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.